Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Heute Morgen am Mikrofon begrüßt Sie Philipp Schapri. Die Themen. Hände hoch, das soll es im Ständerat bald nicht mehr geben. Auch die kleine Kammer will elektronisch abstimmen. Steuerabkommen. Der Nationalrat sagt Ja zum Gesetz, das die Umsetzung der Abkommen regelt, trotz Widerstand von SP und SVP. Und Fußball-EM. Die erste Runde ist vorbei. Wir wollen wissen, wer hat überzeugt und wer nicht. Mehr zu diesen Themen gleich nach den Nachrichten mit Markus Amrain.
Eine Mehrheit von einer Stimme hat im Ständerat grundsätzlich entschieden, dass dort künftig nicht mehr mit Handzeichen abgestimmt wird, sondern per Knopfdruck. Vor allem langjährige Ständeräte wehrten sich gegen die elektronische Stimmabgabe. Sie fürchten, dass der Ständerat vermehrt unter Druck geraten wird, wenn die Stimmabgabe öffentlich bekannt ist. Nun muss die zuständige Kommission die genauen Regeln für die elektronische Stimmabgabe ausarbeiten. Der Nationalrat hat im zweiten Anlauf das nötige Gesetz angenommen, um die Steuerabkommen mit Deutschland, Großbritannien und Österreich umzusetzen. Dem eigentlichen Abkommen über die Abgeltungssteuer hatte das Parlament bereits zuvor zugestimmt. Aber das Gesetz dazu hatte eine Mehrheit aus SP und SVP im Nationalrat abgelehnt. Nun stimmte eine knappe Mehrheit dem Gesetz zu, mit vielen Enthaltungen. Das Gesetz geht am Freitag noch durch die Schlussabstimmung. Der Bundesrat muss prüfen, wie die Zeitungen in der Schweiz finanziell unterstützt werden können. Der Ständerat hat eine Forderung des Nationalrats übernommen. Der Bundesrat hatte sich gegen eine direkte Presseförderung ausgesprochen. Die Branche müsse den Strukturwandel selber bewältigen. Der Ständerat will in der Verfassung keinen Schutz für Kruzifixe. Er stellt sich gegen ein Anliegen des Nationalrats. Der Staat müsse sich in religiösen Fragen neutral verhalten, sagten mehrere Ständeräte. Die Befürworter eines besseren Schutzes befürchten, dass Kruzifixe als Teil der Schweizer Kultur aus den Schulen und anderen öffentlichen Räumen verschwinden könnten. In der Schweiz sollen Bauern, die ihre Tiere quälen, nicht alle Subventionen verlieren. Sie sollen nur diejenigen Direktzahlungen nicht mehr bekommen, die im Zusammenhang mit der Tierhaltung stehen. Das hat der Nationalrat entschieden, im Gegensatz zum Ständerat. Das Bundesamt für Gesundheit hat eine Aufsichtsbeschwerde gegen eine Krankenkasse eingereicht. Die nicht genannte Kasse wird verdächtigt, Ärzte dafür bezahlt zu haben, dass sie Werbung für die Managed Care-Vorlage machen. Der frühere ägyptische Präsident Mubarak soll todkrank sein. Mubarak habe zweimal einen Herzstillstand erlitten und sei wiederbelebt worden, sagte ein Sprecher des Gefängnisspitals in Kairo. Mubarak weigere sich außerdem zu essen. Das ägyptische Innenministerium erklärte, Mubaraks Zustand sei zwar kritisch, aber stabil. Gegner des gestürzten Präsidenten vermuten, dass der Gesundheitszustand Mubaraks schlechter dargestellt wird, als er ist. Dadurch solle eine Verlegung aus dem Gefängnisspital in ein Militärspital erreicht werden. An der Fußball-Europameisterschaft sind die ersten Spiele der Gruppe D ausgetragen worden. Frankreich und England trennten sich 1:1 und Gastgeber Ukraine schlug Schweden 2:1. Die Börsendaten von Thomson Reuters in New York schloss der Dow Jones Index bei 12.411 Punkten, minus 1,1%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 8.555 Punkten, minus 0,8%. Der Dollar wird zu 96,12 Rappen gehandelt, der Euro zu 1,2012 bzw. zu 1,2499 $. Das Wetter heute Dienstag, beidseits der Alpen, immer wieder Regen, bei 14 bis 18 Grad.
Im Ständerat geht eine uralte Tradition zu Ende. Abstimmen von Hand wird wohl bald der Vergangenheit angehören. Eine knappe Mehrheit des Rats hat sich dafür ausgesprochen, auf eine elektronische Abstimmung umzustellen. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Zustände wie in einem Spionageroman, beklagte SVP-Ständerat Tisjeni. Die Abstimmung durch Handerheben habe nichts mit Transparenz zu tun.
Es muss schon jemand auf der Tribüne Platz nehmen und im Stile eines FBI-Agenten Fotografien machen, um nachher nachzuvollziehen, wie jemand eben abgestimmt hat oder nicht.
So gehe es nicht, sagte auch der parteilose Ständerat Thomas Minder.
Wir sind das Sprachrohr der Schweizer Politik. Doch wie wollen wir Sprachrohr sein, wenn wir nur sprechen, aber unserem Empfänger verweigern zu wissen, wie wir schlussendlich abgestimmt haben?
Der Ständerat sei zwar keine Dunkelkammer, aber mehr Licht brauche es trotzdem, so SP-Ständerätin Pascal Bruderer.
Ich finde wirklich die Debatte sehr transparent, aber in der Abstimmung sehe ich ein Verbesserungspotenzial.
Dieses Votum der jüngeren Ständerätin für die moderne Abstimmungsmethode veranlasste den alteingesessenen CVP-Ständerat Peter Bieri zu einer Replik.
Nun, ohne altmeisterlich oder belehrend zu sein, möchte ich diese neuen Mitglieder doch bitten, zuerst einmal 2-3 Jahre Erfahrungen zu sammeln, bevor sie eine bewährte Tradition in diesem Rat zerstören, die wir hier in der Vergangenheit hochgehalten und gepflegt haben.
Die Abstimmung durch Handerheben ermögliche eine Politik unabhängig von der Parteidoktrin, so Werner Luginbühl von der BDP. Die Abstimmung per Knopfdruck stelle da keine Verbesserung dar.
Rankings und Ratings, die werden an Bedeutung gewinnen. Die elektronische Abstimmung wird dazu führen, dass die Argumente eher in den Hintergrund treten und die Frage, wer hat wie entschieden, in den Vordergrund.
Es folgte ausnahmsweise eine Abstimmung per Namensnennung und siehe da, ganz knapp sprach sich eine Mehrheit für die elektronische Abstimmung aus. Eine kleine Revolution für den Ständerat. Bestätigt er diesen Entscheid, sobald eine konkrete Vorlage vorliegt, könnte bald schon elektronisch abgestimmt werden. Beim Umbau des Ständeratssaales wurden die Kabel nämlich bereits wohlweislich gezogen.
Die Steuerabkommen mit Deutschland, Österreich und Großbritannien sind auf der Zielgeraden. Der Nationalrat sagte nun auch Ja zu jenem Gesetz, das die Umsetzung der Abkommen in der Schweiz regelt. Das Ja war allerdings sehr knapp und SP und SVP dürften in der Schlussabstimmung vom Freitag noch einmal versuchen, das Gesetz zu Fall zu bringen. Bundeshausredaktorin Elisabeth Pestalozzi.
Abgeltungssteuerabkommen mit Deutschland, Österreich und Großbritannien ohne eine gesetzliche Grundlage und damit ohne Rückhalt im Parlament, das hätte Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf vor eine schwierige Aufgabe gestellt. Denn ohne Gesetz hätte der Bund kaum Möglichkeiten, Banken zu bestrafen, die sich nicht an die Steuerabkommen halten. Entsprechend wehrte sich die Finanzministerin gegen Anträge der Linken, den automatischen Informationsaustausch von Bankdaten als Ziel im Gesetz festzuschreiben.
Ich denke, es ist nicht der Weg hier und nicht der Ort hier in diesem Gesetz, das der Umsetzung der Abgeltungssteuer dient, über Alternativen zu sprechen.
Eine knappe Mehrheit des Nationalrats sah das ebenso und stimmte dem Gesetz mit 3 Stimmen Unterschied zu. Die 85 Nein-Stimmen kamen vor allem von SVP und SP, wobei sich 8 SP-Nationalräte und Nationalrätinnen der Stimme enthielten. Würden diese 8 in der Schlussabstimmung am Freitag ebenfalls Nein stimmen, könnte es für das Quellensteuergesetz doch noch gefährlich werden.
Das knappe Ja zum Gesetz über die internationalen Quellenbesteuerung ist vor allem eine Niederlage für die SP. Nationalrätin Susan Leutenecker-Oberholzer hatte das Nein von der SP am vehementesten vertreten. Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt wollte von ihr wissen, warum es der SP nicht gelungen sei, die Reihen zu schließen und ein Nein zu erzwingen.
Ich bedauere es außerordentlich, denn wir haben bei diesem Gesetz keinen einzigen Fortschritt erzielt. Es ist völlig klar, dass die Abgeltungssteuer jetzt zum Gegeninstrument gegen den automatischen Informationsaustausch läuft. Ich denke, der Druck der Banken und das Lobbying war sehr groß.
Selbst bei Ihrer Partei?
Ja, natürlich auch bei unserer Partei. Ich bedauere es außerordentlich, aber wir müssen es einfach zur Kenntnis nehmen. Wissen Sie, in Richtung Verteidigung des Bankgeheimnisses sieht man eines, dass der Druck des Finanzplatzes sehr, sehr groß ist. Und das haben wir jetzt wieder gespürt.
Eine Chance gäbe es noch, die Schlussabstimmung. Werden Sie jetzt versuchen, die 8 Enthaltsamen doch noch zu bearbeiten?
In der Tat werde ich das versuchen. Ich bin überzeugt, die Arbeitsplätze auf dem Finanzplatz Schweiz sichern wir nur, längerfristig mit einer Weißgeldstrategie, die glaubwürdig ist, die auch vom Ausland als glaubwürdig anerkannt wird. Wir müssen mit guten Dienstleistungen punkten und nicht mit Schwarzgeldern. Und das gilt es jetzt einfach durchzusetzen.
Aber der Widerspruch bleibt ja, den Abkommen stimmt man zu und das Gesetz möchten Sie ablehnen. Das macht doch irgendwie keinen Sinn.
Ja, natürlich macht es einen Sinn. Wir wollten ja im Gesetz die Grundsätze verankern. Es war schon falsch, dass man die Abkommen beraten hat ohne das Gesetz. Das heißt, das Gesetz erst hinterher. Das zeigt doch die unheimliche Nervosität und der Druck auch von Seiten des Finanzdepartements. Sonst würde man eine derartige Verletzung der Spielregeln nicht tolerieren. Es ist auch sehr unschön, dass man immer trotz Zweikammersystem in der gleichen Session berät. Auch das ist ganz entgegen der Gewohnheiten. Und dieser Druck, der gemacht wird, ist ganz schlecht für das Parlament, für eine saubere Gesetzesberatung und vor allem für einen sauberen Finanzplatz.
SP-Nationalrätin Susan Leutenecker, Oberholzer. Der Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan wird komplizierter als gedacht. 100.000 Soldaten und riesige Waffenarsenale müssen herausgeschafft werden, doch der Weg über Pakistan steht nicht mehr zur Verfügung. Fredrik Steiger.
Militärlogistiker rechneten es aus. In den nächsten 2 Jahren muss alle paar Minuten ein NATO-Container Afghanistan verlassen, damit 2014 der Rückzug abgeschlossen werden kann. Das gleicht, wie einzelne Spezialisten sagen, einem logistischen Albtraum. Denn die Lufttransportkapazitäten reichen längst nicht aus. Ein Rückschub über Iran steht außer Frage. Naheliegend wäre es, die zigtausend Tonnen Waffen und Material auf dem Weg zurückzuschaffen, auf dem sie gekommen sind, also via Pakistan. Doch das Verhältnis zwischen den USA und Pakistan ist miserabel. Außenministerin Hillary Clinton wirft der pakistanischen Führung vor, zu wenig gegen die gewalttätigen Islamisten im Land zu tun. Pakistan wiederum verübelt den USA die ständigen Drohnenangriffe, bei denen auch Zivilisten getötet werden. Weil Pakistan für einen NATO-Abzug aus Afghanistan exorbitante $5,000 Wegzoll pro Container fordert, brachen die USA jetzt die Verhandlungen ab. Die Unterhändler des Pentagon kehren aus Islamabad zurück. Bis auf Weiteres, wie es heißt. Womöglich, aber gar definitiv. Ein Pentagon-Sprecher sagt,
die relationship with Pakistan remains very important to the United States and we're always looking for ways to explore further cooperation.
Man suche nach Wegen, die Zusammenarbeit wieder zu verbessern. Doch die Chancen dafür sind gering. Bleibt also für den NATO-Rückzug die lange und teure Nordroute über Usbekistan, Kirgisistan, Kasachstan und Russland. Um sie nutzen zu dürfen, schloss man vorige Woche Verträge ab. Auch sie dürften einen hohen finanziellen und politischen Preis haben.
Wir kommen zum Fußball. 4 Tage sind vorbei. An der Fußball-Europameisterschaft haben alle 16 Teams ihr erstes Spiel absolviert. Gestern trennten sich Frankreich und England 1-1 unentschieden und die Ukraine gewann gegen Schweden 2-1. Darüber sprechen wir mit Sportredaktor Marcel Melcher in Warschau in einer Art Zwischenbilanz. Marcel Melcher, vor dem Start der EM wurden Spanien und Deutschland am meisten als Favoriten gehandelt. Hat sich darin etwas geändert?
Ein wenig schon, denke ich. Die Spanier haben zwar gezeigt, dass sie über ein Weltklasse-Mittelfeld verfügen, sie haben aber keinen eigentlichen Stürmer. Sie haben zwar auf der Liste 5 nominelle Stürmer, keiner dieser wurde eingesetzt von Trainer Vicente del Bosque. Eine Viertelstunde vor Schluss kam dann noch Fernando Torres, was der dann geboten hat, war aber mager. Und auf der anderen Seite die Deutschen mit einem bis jetzt noch zaghaften Mittelfeld, das Anlaufschwierigkeiten hat. Immerhin gibt es auf deutscher Seite Torjäger, Mario Gomez, der hat getroffen gegen Portugal und auch Miroslav Klose hat einen guten Eindruck hinterlassen.
Welches Team hat denn bis jetzt am meisten überrascht?
Aus meiner Sicht sind das klar die Russen, die die Tschechen 4-1 schlagen konnten. Hier wird Powerfußball gespielt. Es gibt Gefahr von allen Seiten und Distanzen auf das gegnerische Tor. Wobei in der Verteidigung gibt es vielleicht auch ein paar Abstriche.
Und welches Team hat enttäuscht?
Ich würde meinen, die Holländer, da hat man doch sehr große Namen in der Mannschaft, verliert 0-1 gegen Dänemark, aber vor allem auch die Körpersprache hier. Es gibt negative Gesten innerhalb der Mannschaft, also hier stimmt die Harmonie überhaupt nicht.
Und vielleicht noch kurz der Blick auf einzelne Spieler. Wer von den Stars hat vor allem Eindruck gemacht?
Also für mich ist Alan Djagojev, der 21-jährige Russe, ein aufgehender Stern. Er hat 2 Treffer erzielt beim 4:1 gegen Tschechien. Auf Marketingseite hoffen vielleicht die Fußball-Marketing-Menschen eher auf Samir Nasri, der 24-jährige Franzose, könnte zum Albtraum aller Schwiegermütter werden.
Es waren Einschätzungen von Sportredaktor Marcel Melcher und das waren die Frühinformationen von heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte Daniel Eisner. Mein Name Philipp Schapfi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.